Vielen Dank, Henning.
Hi everyone.
Hallo.
Thanks for welcoming us and thanks for coming to our talk.
Danke, dass ihr zu unserem Talk gekommen seid.
To tell you about our DIY.
Heute möchten wir euch von unserem Do-it-yourself-Elektronik-Projekt erzählen. Warum ist die Herstellung von elektronischen Komponenten so hart? Oder kann man das zurück nach Europa holen und kann man so etwas überhaupt zurückholen? Kann man so eine Industrie überhaupt umziehen? Heute möchten wir euch vorstellen, was wir schon herausgefunden haben und wie sind wir da überhaupt gekommen? Ja, wir haben eigentlich schon immer solche Geräte gebaut. Ja, also wir können ein paar in der Slide sehen. Wir sind elektronische Ingenieure, wir sehen Probleme jeden Tag mit Technologie und wir machen sehr gerne Produkte. Wir glauben an eine Zukunft mit Technologie in einer demokratischen Gesellschaft und Technologie spielt dort eine wichtige Rolle. Wir haben da oft gar keine Auswahl, ob wir da Ingenieur werden wollen oder nicht, das müssen wir irgendwo machen. Um 2021 hat mein Freund André mir ein Retro-Gaming-Projekt vorgestellt, Mr. FPGA, und wir wollten hochqualitierte Alternativen zu klassischen Computern herstellen. Mr. Kiste ist eigentlich nur eine sehr aufwendige Leiterplatte, die wir rausgenommen haben. Die kann man für Retro-Computing benutzen, kann man auch für andere benutzen. Das ist eine Standardgröße. Wir dachten, wir bauen es einfach selber. Und als wir rausgefunden haben, es sind nur ein paar Leiterplatten, das kann so schwer nicht sein. 2021 haben wir dann den ersten Versuch gemacht, aber wir hatten echt nicht genug Ressourcen, um das zu machen. Also haben wir es nochmal etwas Anfang dieses Jahres nochmal versucht. Und es stellt sich heraus, dass es selber machen ist eigentlich ziemlich ist härter, als man glaubt. So. Das versuchen wir heute zu erzählen. Mr. Kiste ist so ein Showcase-Produkt, was wir das Design von Mr. Kiste ist CE-compliant, also funktioniert nach Richtlinien und man kann es hinterher verkaufen. Also wenn wir jetzt schauen, ob das Ganze wirtschaftlich ist, dann kann man das dann noch ganz klassischen Formeln überprüfen. Und jetzt möchte ich ein bisschen über das Produkt selber reden. Es gibt drei Leiterplatten. Es ist 17 mal 17 cm groß und da gibt es 240 Komponenten drauf und da sind 53 einzelne Bauteile drauf. Die muss man dann drauflöten. Das ist nicht ganz einfach, das gibt es mit großem Fußabdruck und die haben sehr kleine Abstände zwischen den einzelnen Bauteilen und die sind jeweils sehr sensibel. Hier könnt ihr so eine Kiste sehen. Aber das Design ist eigentlich ziemlich komplex. Aber unsere Idee ist, dass wir das selber machen können bei uns im Lab. Und so können wir eigentlich jedes Produkt bauen, was wir möchten. So, und jetzt möchte ich aber erstmal eine wichtige Frage beantworten. Warum macht man das? Wir haben auf der KeyCon Europe einen früheren Vortrag gehalten über dieses Thema. Und die Frauen haben uns gefragt, warum sind wir nicht einfach zu GLTPB, eine chinesische Firma, die für uns eine solche Leiterplatten produziert. Und ein Freund von Augustin war bei einem chinesischen Anbieter und er sagt, ja, der Vorteil ist halt, es ist sehr viel günstiger und schneller. Es ist einfach wunderschön, mit ihnen zu arbeiten. Von meiner eigenen Perspektive, wenn ich es in Deutschland mache, muss ich irgendwie mehrere Wochen auf eine Antwort warten und das dauert 2300 Euro und das ist mir schon mehrmals passiert. Und die Teile musste ich auch noch selber besorgen. Das ist nicht möglich. Und das, wir können das bestätigen, das ist bei uns auch so passiert. Wenn man mit einem europäischen Hersteller arbeitet, die sind nicht daran interessiert, das Ganze schnell und gut zu machen. Wir glauben einfach nicht, dass es so bleiben muss. Wir glauben, wir können es besser machen und wir sind da stur drin. Wir können nicht akzeptieren, dass in Europa diese Herstellung von diesen Komponenten nicht möglich ist. Und wir möchten da was gegen machen. Wir wissen, wie man solche Maschinen baut. Und da gibt es halt sehr viele Mythen rund um diese Herstellung. Die möchten wir mal, mit denen möchten wir aufräumen. Das erste ist, einfach nimm viel Geld in die Hand und bau eine Fabrik. Das ist natürlich klar. Das ist eine Firma, eine Fabrik, die kostet Geld, da muss man halt Kapital raufbringen. Aber in der Praxis dauert es halt sehr lange von der Entwicklung, bis dann mal die Wandfarbe beschlossen wurde. Das Wichtige ist halt, dass man den Prozess versteht. Und das kann man halt nur erlangen, indem man die Produktion selber übernimmt oder indem man jemanden fragt, der das schon mal vorgemacht hat. Als Hersteller in Europa scheint man da nicht mit diesem Wissen sich weiterzuentwickeln. Man tut, was man kann und versucht halt nicht, sich weiterzuentwickeln. Also es gibt halt sehr viele große OEMs, die die Automobilindustrie beliefern, aber die entwickeln halt nichts weiter. Wohingegen in China gibt es sehr viele kleine Firmen, die das Ganze herausgefunden haben, wie man diesen Prozess richtig betreibt. Und die können das halt schneller. Genau, wir haben halt lange über die Menschen in China gelacht, aber wer lacht jetzt? Eine kleine Produktionsmenge, das ist der zweite Mythos, ist nicht profitabel. Aber hier haben wir die Daten. Unser Nettoverkaufspreis ist 147 Euro. Unsere Produktionskosten sind 84 Euro. Das sind 50 Euro Materialkosten und 34 Euro Arbeitskosten. Das bringt uns zu einem Bruttogewinn von 63 Euro. Jetzt sind bei dem Bruttogewinn noch nicht die Kosten drin für den Vertrieb. Aber es lässt eine großzügige Marge, mit der man arbeiten kann. Mikrofonprobleme?
Oh, it's good. Okay. Overall, we're looking at a typical cost structure for an electronics product.
Also das ist so ziemlich die normale Koststruktur für ein elektronisches Produkt. Es gibt leider immer noch Mikrofonprobleme.
Where was I?
Wo war ich? Also der Bruttoverdienst da deckt noch nicht alle Unkosten ab, aber wir glauben, das ist so ziemlich im Rahmen von anderen Produkten. Das ist ein gewöhnlicher Preis, Preisspanne. Wenn wir jetzt den Worst-Case-Szenario nehmen, dass wir nur ein Kit pro Stunde produzieren können, dann könnten wir immer noch zwei Mitarbeiter bezahlen. Es wird natürlich Zeit dauern, um die Produktion hochzufahren. Und man müsste eventuell an mehrere Produkte gleichzeitig denken, die man vertreibt, aber im Prinzip wäre das möglich. Und da kommen wir jetzt zum Mythos Nummer 3. Man braucht teure Werkzeuge, um dies herzustellen. Du musst teure Werkzeuge kaufen. Das normale Produktion braucht nicht unbedingt die neuesten und besten Werkzeuge. Open Source Hardware und Open Source Software sind einfach Genschäden, da können wir sehr viel mitmachen. Wir können unsere eigenen Werkzeuge bauen, wir können kollaborieren und wir können diese Tools dann in unsere eigene Produktionskette integrieren. Und das ist halt dann nicht nur für diese Enterprise-Lösungen möglich, sondern sie sind halt für allen verfügbar. Das gab es halt vor 20 Jahren. Aber warum macht das dann niemand? Es ist tatsächlich hart. Man braucht sehr viel Know-how, die Erfahrung und die Geduld. Und gleichzeitig braucht man auch die Investoren. Und die sind halt nicht daran interessiert, solche alten Geschäftsmodelle zu unterstützen. Gleichzeitig wollen sie auch nicht in kleine Projekte investieren. Sie bevorzugen halt 10 Millionen in ein Projekt zu investieren, anstatt 10-mal 1 Million in kleinere Projekte. Und was wir machen, dauert halt etwas, bis man es hochgefahren hat, echte Kunden verkauft hat. Das ist langsamer. Es ist schwer zu vergleichen mit diesen digitalen Produkten, die man ganz leicht hochfahren kann. Wir versuchen es also so günstig wie möglich herzumachen. Wir haben auch den Platz dazu zu machen. Und Mr. Kiste, die Entwicklung, die hat uns ungefähr 50.000 Euro gekostet. Das ist nicht so viel, relativ gesprochen. Nebenbei machen wir dann auch Freelance-Arbeit und Consulting. Also man kann uns auch mieten. Ja. Nachdem wir dann ein Jahr lang rein investiert haben, sind wir ungefähr an der Hälfte angekommen und haben unsere Produktionslinie fast fertig. Und jetzt möchten wir darüber reden, welche Maschinen wir dazu gekauft haben. Bevor wir damit reden, möchten wir kurz über SMT. Das geht um Surface Mounted Technology, also um oberflächenmontierte Bauelemente. Wie ihr hier auf der Slide sehen könntet an der linken Seite, unsere Boards haben keine Löcher, wo die Kabel durchgehen. Die werden einfach dort draufgelegt und draufgelötet. Was man dort sieht, ist halt diese Lötpaste, die aufgetragen wird, dann legt man die Komponenten auf und legt das Ganze in einen speziellen Ofen und dann wird das Ganze in dem Ofen zusammengelötet. Das sieht man dort auch auf dem Bild. Auf diesem Diagramm sieht man die drei Schritte, die wir vorhin erwähnt haben, über das Reflow-Löten. Hinter dem Diagramm stecken natürlich noch mehr Elemente. Aber wir reden nur von den ersten drei Schritten. Zuerst möchte ich über den Schablonendruck sprechen. Hier die Leiterplatte von Mr. Kiste seht, das ist eigentlich ein akzeptables Resultat. Ein gutes Resultat ist, dass alles funktioniert, alle Komponenten funktionieren, man muss nicht nochmal nachlöten. Also sehr gute Resultate mit wenig Bedarf, das nachzuarbeiten. Aber es geht ja nicht darum, ein Board zu machen, sondern es geht darum, das immer wieder mit der gleichen Qualität zu liefern. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Faktoren, zum Beispiel die Raumtemperatur und auch die Qualität der Lötpaste sind alles Faktoren, die eine große Rolle spielen. Es geht da um die Geschwindigkeit und den Druck, den man dort auflegt. Man muss auch die Geschwindigkeit beim Abnehmen der Schablone bedingen. Wir haben eine zweite Hand SMT Bestückungsmaschine gefunden. Diese hier ist ungefähr mal einen Meter und die kann halt auch Industriestandardgröße von Schablonen abdecken. Man kann hier auch vorne und hinten ein Leiterplatte gleichzeitig bestücken. Das macht den ganzen Prozess effizienter.
Auch
wenn man viel mit der Maschine machen kann, muss man trotzdem lernen, wie man mit dieser Maschine umgeht. Also was haben wir denn da gelernt? Es ist egal, wie gut es ist, man diese Maschine hat, man muss lernen, man muss Ersatzteile kaufen, man braucht Druckluft im Lab. Das sind alles zusätzliche Kosten und Zeit, die da hinzukommen. Jetzt, wo alles funktioniert, müssen wir trotzdem noch schauen, wie es denn eine kleine Produktion übersteht von mehreren Geräten. Nach dem Druck kommt die Oberflächenmontage oder die Obermontage. Die Bestückung, die ist komplizierter. Also für den Drucker konnten wir uns einfach eine zweite Handmaschine kaufen, aber für die Bestückungsmaschine, für den Bestückungsautomaten ist das nicht so einfach. Das Problem ist, die sind sehr teuer, die sind zwischen 5.000 und 15.000 Euro und die Komponenten dazu sind auch schnell, gehen bis zu 20.000 Euro. und die passt nicht unbedingt durch die Haustür. Also die nehmen sehr viel Platz ein oder sind nicht teurer. Jetzt haben wir mit Oppolo aber eine US-Firma gefunden, die Lumen PNP herausgebracht hat. Die ist 100%ig Open Source, die kostet ca. 1.800 Euro und die kann zwischen 950 und 1.580 Komponenten pro Stunde bestücken. Sie hat zwei Köpfe, mit denen sie Komponenten aussetzen kann, einige kleine Funktionen. Und das Wichtige ist allerdings Software, und da haben wir Open Pick and Place.
Es benutzt Maschinensicht. OpenPP kann quasi auf alle Maschinen angepasst werden. Und also Bestückung ist wirklich sehr kompliziert. Was wir euch bisher gezeigt haben, sind nur die Basissachen. In der Praxis ist das oft noch viel komplizierter. Oft kann man nicht über Bestückungen reden, weil man erstmal noch genau hinschauen muss, welche Teile denn da bestückt werden müssen. Diese Komponenten können wirklich sehr verschieden ausfallen. Zum Beispiel hier auf der rechten Seite, das ist ein Treiber für eine Festplatte. Das ist sehr sensitiv. Und diese Komponenten sind noch nicht mal besonders komisch. Und unten sieht man zum Beispiel die kleinste Komponente und die größte, und man sieht ja, dass die extrem unterschiedlich sind in ihrer Größen. Und die Schwierigkeit ist vor allen Dingen, dass man diese Maschinen genau einstellen muss, und das erfordert sehr viel Aufwand. Hier kann man erstmal ein Beispielbild sehen. Man sieht hier also sozusagen dieses Band und eine Rolle, wo die ganzen Komponenten drin gelagert sind, wo so viele kleine Taschen sind, und in jeder dieser Tasche ist eine dieser Komponente. Und diese Bänder können halt in sehr vielen verschiedenen Größen kommen, je nachdem, wie groß die Komponenten sind. Und wie kriegt man jetzt die Komponenten aus diesem Band heraus? Und da kommen so Zuführer ins Spiel. Und diese Werkzeuge können quasi die entsprechenden Komponenten aus den Bändern rausholen. Zum Beispiel für die Mister-Kiste, für das Mister-Kiste-Kit braucht man beispielsweise 53 verschiedene von diesen Zuführern. Und man muss wirklich extrem vorsichtig sein, und die Belastbarkeit von diesem Prozess ist extrem wichtig. Die Komponenten dürfen nicht rausrutschen oder rausspringen. Das heißt, immer wenn einer von diesen Zuführern ausfällt, ist quasi der ganze Prozess gestoppt. Und diese Zuführer einzustellen, ist wirklich extrem wichtig und ziemlich kompliziert. Wenn man jetzt zurück zu dieser Lumen-Maschine geht, das Open-Source-Produkt unterstützt quasi 8 bis 12 mm Breiten und unterstützt auch Open-Source-Hardware. Allerdings, für die Mister-Kiste-Box brauchen wir sehr viele verschiedene Breiten, und auch für diese Zuführergeräte brauchen wir ungefähr 4.500 Euro, um diese ganzen Bauteile zu bezahlen. Und man weiß dann nicht so genau, wie zuverlässig sind sie denn wirklich. Deswegen haben wir uns für eine Alternative entschieden. In Deutschland gibt es die Firma Siemens, und Siemens stellt auch diese Zuführer her. Und diese Schulz-Zuführer sind quasi überall verfügbar, und sie wurden in der Vergangenheit viel erzeugt und sind quasi gut verfügbar auf dem Markt. Also ein Zuführer für 8 mm kostet ungefähr 10 Euro, und das ist wirklich ein extrem guter Preis für so ein Gerät. Und jetzt haben wir natürlich jede Menge von diesen Teilen. Es ist ein bisschen wie wenn man ein altes Bestückungsgerät kauft. Also für Hardware ist es ein bisschen anders, aber Software ist es ein bisschen anders, und OpenPMP löst das eigentlich ganz gut. Und die Feeder sind so Standard-Werkzeuge, die dort verwendet werden. Diese Zuführer kommen in sehr vielen verschiedenen Breiten, also zum Beispiel von 8 mm bis 56 mm. die sind extrem zuverlässig und einige von denen haben echt über 30.000 Aufnahmen und funktionieren immer noch. Und wie funktioniert das jetzt mit OpenPNP? Diese Zuführer wurden quasi reverse-engineert und deswegen haben wir jetzt ein relativ gutes UART-Interface. Und wir können jetzt quasi diese Feeder steuern, zum Beispiel durch ein Arduino-Interface. Das Interface sieht man hier auf der linken Seite auf dem Foto. Zuverlässigkeit ist extrem wichtig, das habe ich ja schon vorher erklärt. Und jetzt gibt es verschiedene Generationen von diesen Zuführern und das hat viele Komplikationen mit sich gebracht. Und am Ende haben wir quasi eigentlich die ganze Firmware eigentlich neu geschrieben, um diese Fehler besser in den Griff zu kriegen. Wir benutzten also neue EEPROM-Sektionen in diesen Zuführern und wir haben jetzt quasi ganz viele neue Optionen, diese Hardware zu integrieren in unseren Workflow. Mit der Grundkommunikation quasi fertig, können wir diese Feeder jetzt mit dem Lumen PNP verwenden. Das sieht man jetzt hier auf dem Foto. Man sieht jetzt zum Beispiel die Feeder auf der linken und auf der rechten Seite. Was wir jetzt noch brauchen, ist jetzt eine Verbesserung der OpenPNP GUI. Man sieht jetzt quasi hier ein Mockup. Das ist sehr wichtig, weil irgendwo müssen wir die Daten ja eintragen und die Übertragung zu den Feedern, die funktioniert noch nicht so gut. Die gebrauchten Siemens Feeder sind keine Lösung für die Ewigkeit. Aber in einem Produktionsszenario, die Benutzung von OpenPNP gibt ein paar andere Schwierigkeiten. Und die Konfigurationen werden zum Beispiel in XML-Dateien gespeichert. Und das hat es sehr schwierig gemacht, diese Zuführer in verschiedenen Maschinen zu verwenden. Stattdessen haben wir uns für eine SQL-Datenbank-Lösung entschieden, sodass wir das verbessern konnten. Manchmal hatten wir das Problem, dass die Nase dieser Zuführer in den Verschluss gerammt wurde. Und das hat oft zu Problemen geführt. Und das richtig zu machen, hat wirklich viel Iteration gedauert. Hier noch ein Video, um das etwas besser zu illustrieren. Okay, das Video braucht ein bisschen, aber jetzt läuft's.
So the part does vision to check alignment and then
dieses Bauteil überprüft quasi visuell, ob es die Position richtig anfährt. Jetzt kommen wir schließlich zum achten Teil. Wir haben also die Schablonen gemacht, wir haben Bestückungen besprochen. Jetzt kommt Reflow-Löten. Wir müssen also die Komponenten wirklich zu der Oberfläche löten. Wie macht man das? Also eine populäre Wahl von diesen Öfen ist quasi ein es gibt dort viele Do-it-yourself-Lösungen, aber das funktioniert nicht so zuverlässig. Und in einer echten Produktionskette wird man quasi solche Laufbandöfen verwenden. Das ist allerdings ein bisschen zu groß für unseren Kontext. Und deswegen haben wir quasi so einen Produktionschargenofen besorgt. Die sind mehr dafür gedacht, Prototypes zu bauen. Das ist ein Ofen, der funktioniert über Heißluft und verteilt die Hitze sehr gleich. Ist quasi automatisch programmierbar mit so Hitzekurven. Aber es ist sehr schwierig, diese auf dem Markt zu finden, weil sie so nützlich sind. Man kann es quasi einfach in die Steckdose stecken. Und die Öfen unterstützen quasi Abgasentlüftung und auch quasi Absaugen der Abgase, die dabei entstehen. Wir mussten dort also einen Prozess erzeugen. Wir haben Proben in den Ofen gelegt, um die Hitzekurven auszumessen, um die zu eichen, um wirklich ein sehr gutes Reflow-Profil zu bekommen, sodass der Lötprozess zuverlässig funktioniert. Jetzt haben wir also Schablone, Bestückung und wir können löten. Jetzt haben wir quasi die wichtigsten Komponenten in place. Jetzt noch die. Es gibt jetzt noch eine mehr generelle Perspektive. Gene Quinn hat zum Beispiel gesagt von Phoenix Project, jede Firma ist quasi eine Technologiefirma, unabhängig davon, welches Business sie machen. Auch eine Bank ist eine IT-Firma mit einer Banklizenz. Und das Management von Daten ist ein sehr wichtiger Punkt. Und ja, wir erklären nur sehr kurz, wie diese Implementierung halt bisher funktioniert hat. Wir zeigen dazu aber nur die, die Basissachen, die wir uns angeschaut haben. Das ist jetzt quasi der Prozess, den wir derzeit verwenden. Wir benutzen Keycard für die Layouts der Platinen. Wir haben Platzierungsdaten, die verwendet werden für OpenPMP und Opolo. Und diese Daten können dann in die Zuführer geladen werden. Wir haben auch unsere Accounting-Software angeschlossen. Was es nicht in diesem Diagramm ist die Service-Infrastruktur, die wir auch benutzen, zum Beispiel Proxmos und Linux, die essentiell sind, um diesen Prozess durchzuführen. Das ist wirklich nur möglich, indem wir Open-Source-Software verwenden. Okay, fassen wir unseren Talk zusammen. Also bisher haben wir sozusagen so viel Open-Source-Software benutzt, die, wie es uns möglich war, auch Hardware natürlich. Wir haben ein Guide geschrieben, wie man quasi diese Zuführer richtig verwendet und wie man sie programmieren kann. Als nächstes, wir glauben, dass dieses Projekt quasi halb beendet wurde bisher. Wir wollten gerne eine Produktionslinie erstellen, die vollständig auf Open-Source-Werkzeugen fundiert ist. Und wir wollten ein sehr einfaches Produkt quasi herstellen und mit nicht so vielen Komponenten. Und wir wollten quasi demonstrieren, dass das möglich ist. Wir wollten ungefähr 100 Mr.-Kisten-Boards herstellen und ja, wir sind stur und wollten das quasi machen. Herstellung von Platinen ist wirklich schwer. Es gibt dort keine Mystik dahinter. Also das meiste dieser Hardware, die wir importieren, kommt aus China. Und es gibt viele Wege, wie man das Problem angehen kann. Aber vielleicht den europäischen Firmen haben vielleicht vergessen, wie viel Dinge wirklich kosten. Okay, vielen Dank. Vielen Dank.
Thank you very much for your attention. Local manufacturing is a valid investment, but you need to actively choose overhyped technologies. We
want to also lokale Entwicklung ist wirklich ein valider Approach, weil es ist nicht so einfach. Wir suchen immer noch nach Leuten, die Lust haben mitzumachen oder die mit uns kollaborieren möchten. Und wir glauben, es ist wirklich eine Kernfähigkeit, solche elektronischen Systeme zu designen, weil sie allgegenwärtig sind. Vielen Dank. Falls ihr das weiter mit uns besprechen wollt, ihr könnt uns finden beim CyberHump Assembly. Checkt unser GitHub, unsere Mailingliste und viele andere Kanäle. Vielen Dank an die Organisatoren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an die ÜbersetzerInnen.
Wow.
Wow.
Amazing talk.
Amazing talk.
An amazing speed.
Wirklich, wirklich hohes Tempo.
Thank you so much, Henning.
I guess, yes.
Ja. Gibt es einige Fragen?
Great. We'll start with.
Fangen wir an mit Mikrofon Nummer 5.
Hello.
Hallo.
It's a
Ja, großartige Idee, dass ihr diese Produkte von Siemens verwendet habt. Ich glaube, ihr habt vergessen, dass es Feuchtigkeit der Komponenten, also für eine zuverlässige Produktion, man muss die Feuchtigkeit der kleinsten Komponenten wirklich gut kontrollieren. Sonst kann es passieren, dass Komponenten oder Lötstellen kaputt gehen. Und das auch. Ja.
Kann ich die Frage beantworten, Alex? Ja. Ja, da sind wir heute nicht zugekommen, weil es ein Detail ist. Aber wir haben da schon ein Konzept, um das Problem anzugehen, aber das haben wir noch nicht getestet. Wir haben über das Problem nachgedacht und wir müssen schauen, ob wir die Anspeisungsmechanismen auch daran anpassen können, mit der Trockenheit aus dem Lager und in der Produktion. Wir haben auch eine Komponente für ESD, also elektrostatische Ladungen. Dankeschön für die Frage.
Mikrofon Nummer 3. Ja, vielen Dank für diese wichtige Arbeit. Wenn ihr jemals auf dem Freelance-Market ankommt, wann wird das vielleicht passieren und wo kann man euch kontaktieren?
Dankeschön. Das ist ein sehr guter Punkt. Wir würden wahrscheinlich niemals ein klassischer Vertragshersteller für sein. Wir wollen Leute überzeugen, die so etwas designen. Also, dass sie das einkaufen, beziehungsweise das Open Source, also sie sollen es nicht direkt kaufen. Sie sollen in diesen Workflow reinkommen und da kollaborieren und dieses Hin und Her, die Kommunikation mit dem Hersteller, sollen die überspringen. Das ist eine Änderung der Philosophie. Der Prozess ist Open Source und dazu wollen wir die Leute motivieren. Wir wollen direkt mit Leuten reden, die noch im Designprozess sind eigentlich.
Mikrofon Nummer 4. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Wie gut seid ihr mit der OpenPNP-Community verbunden? Weil da passiert gerade sehr viel Arbeit bei diesen Zuführergeräten. Ja, wisst ihr davon?
Ich war darüber nicht bewusst, aber ich habe da schon mal jemanden kontaktiert. Wir haben auch schon jemanden, den Hauptmaintainer kontaktiert, haben noch kein Feedback bekommen. Kleine Hinzufügung. Wir haben jetzt schon 6 Monate nicht mehr an diesem Projekt gearbeitet, also wir haben auch andere Prioritäten. Deswegen sind wir nicht immer mit PNP-Leuten in Kontakt, aber wir werden da nochmal nachschauen.
Mikrofon Nummer 2. Vielen Dank für diese interessante Ideen. Wie sieht das aus mit Kontinuität? Was passiert, wenn ihr beide krank werdet oder wenn einer einen Unfall hat? Wo packt ihr euer Wissen hin oder wie verteilt ihr euer Wissen?
Danke für die Frage. Wir möchten halt nicht, dass es über uns ist. Wir möchten halt diese Dokumentation herausbringen. Das sind über 100 Bilder. Das ist ein sehr langer Guide. Und auch die Firmware und die Reverse Engineering-Notizen. Dass das Schlimmste, was passieren könnte, dass andere auf unsere Mission stoßen und mit uns dorthin gehen und diesen Prozess verstehen. So viele wie mögliche Menschen sollen diesen Prozess verstehen und werden elektronische Ingenieure. Da möchte ich noch hinzufügen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja. Wir sind immer noch sehr viel näher am Anfang des Projekts, denn zum Ende des Projekts. Wir sind das erste Mal, dass wir auf einer großen Konferenz über dieses Thema reden. Wir müssten aber trotzdem noch mit anderen Menschen kollaborieren. Deswegen versuchen wir auch hier neue Kontakte zu knüpfen. Wie zum Beispiel die Bilder von unserer Einspeisevorrichtung, die gab es vorher nicht online. Aber es ist immer noch sehr frühe Arbeit. Und vielen Dank für die Frage.
Mikrofon Nummer 1. Hallo. Vielen Dank für den Vortrag, der war super interessant. Ich hatte mich gefragt, Ihr habt davon gesprochen, was passiert, wenn man die Leiterplatte quasi schon hat und dann damit arbeitet. Aber die Leiterplatte kommt ja irgendwie aus China und wie macht man das?
Ich glaube, man kann sagen, wir werden wohl niemals eine Leiterplatte bei uns im Hause selber machen. Das ist ein schwieriger chemischer Prozess. Man kann es aber in Deutschland machen lassen. Das ist gar nicht so viel teurer. Und wenn man es hier macht, kann man auch direkt durch die Fabriken laufen. Und es ist eigentlich einfacher. Ich verstehe die Frage. Und wir haben da sehr lange drüber nachgedacht. Und wir haben irgendwo anzufangen. Und das ist unsere Perspektive, ist, wir müssen irgendwo anfangen. Und das ist eigentlich ein guter Punkt. Danke.
Eine Folgefrage. Also die deutschen Firmen, die Leiterplatten herstellen, sind okay. Und also
die Komplexität von SMT Produktion ist halt, die Komplexität ist so schwierig und das alles löten und einstellen und das ist eigentlich das Schwierige, das ist das teure Prozess. Die Komplexität ist nicht direkt in der Technologie, sondern die Organisation der Technologie. Was in Werkstatt passiert, man E-Mails, Excel-Sheets hin und her, man versucht Änderungen zu tracken und dann hat man wieder eine neue Revision und es wird einfach ein riesiges Chaos und daran möchten wir arbeiten. Und Open Source erlaubt uns auch diesen Datenstrom zu integrieren und diesen Prozess effizienter zu gestalten.
Zwei Fragen können wir noch. Einmal Mikrofon Nummer 3. Vielen Dank für den Vortrag. Eine Frage zu der ersten Antwort zu Feuchtigkeit. Also nimmt man das einfach auf und bringt es zum nächsten Prozess, oder?
Ja, wir haben halt antistatische Tische und Stühle und wir wissen, unser Boden ist zufälligerweise sehr, sehr gut dafür abgeschirmt. Und wir versuchen halt mit Open-Source-Protokollen, wie man mit solchen Komponenten umgeht, dagegen zu steuern. Wir versuchen. Und ja, wenn deine Frage mit der vollen Automation, ja, wir tragen aktuell Komponenten von einer Maschine zur anderen und es ist effizienter, als man glaubt, in Bezug auf Kosten.
Okay, letzte Frage, Mikrofon Nummer 5. Gibt es irgendwelche Pläne, die Herstellungstests irgendwie Open Source zu machen?
Da gibt es einige Projekte mit Open Source Testgeräten und die richtigen Software Framework rundherum. Das kannst du dann zu einem chinesischen Hersteller schicken und dann laden sie die Instruktionen herunter. Und die Hersteller kriegen dann eine Kiste, lassen dann den Test automatisch laufen und es gibt alles Open Source, würden wir gerne machen, aber haben wir noch nicht. Es ist ziemlich schwierig mit Test-Setup, weil sie immer sehr spezifisch auf das Produkt abgerichtet sind und das ist so ein ziemlich verlorener Kampf, wenn man das für alle möglichen erdenkbaren Geräte machen möchte.
Augustin, Alex, ja, vielen Dank für diesen Vortrag. Einen herzlichen Applaus zum Abschluss.